Willkommen bei «Alles Blau». Mein Name ist Caro Palla und mein Gast in der vierten Episode ist die bildende Künstlerin Monika Stalder. Monika war am Karfreitag bei mir in der Sprecherkabine und wir haben uns tatsächlich stundenlang miteinander unterhalten. Ich habe das Gespräch jetzt aber auf eine zumutbare Länge gekürzt, von einer Stunde 15 Minuten. Das ist immer noch sehr lang und ich habe mir überlegt, es hat einen grossen Block von etwa einer halben Stunde, wo Monika ihre Familiengeschichte erzählt, von ihren Eltern und auch ihren Grosseltern. Ich habe mich jetzt aber bewusst entschieden, diesen Block drin zu lassen. Ich denke, es ist ja genau auch ein Vorteil des Podcasts, dass man überspringen kann. Und wer das nicht interessiert, der kann, wenn er merkt, jetzt sind wir in der Familiengeschichte angelangt, der kann auf etwa die 40. Minute kumpen und dann geht es weiter mit Kunst. Ich habe gedacht, es ist jetzt einmal an der Zeit, Danke zu sagen nach 4 Episoden. Alles Blau Podcast wird nämlich mittlerweile unterstützt und zwar von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, der SRKS, von der Fachstelle Kultur Thalwil, wo ich geboren bin, von der Stiftung Necetera Cultura und auch bedanken möchte ich mich ganz herzlich beim Andalus, wo mir Asyl gewährt in dieser Sprecherkabine. Als wir uns für das Gespräch verabredet haben, hat Monika eine Einzelausstellung im Cannes, in Neuchâtel, im Zentrum für zeitgenössische Kunst. Und in dieser Ausstellung hat sie Klangkünstler und Musiker eingeladen, die live performt haben, jeweils an den Wochenende, ab Freitag, Samstag, Sonntag, Abend. Ganz am Anfang habe ich sie gefragt, was hinter ihrem Wunsch steckt, dass quasi Sound passiert in ihrer Ausstellung, dass es ein Live-Element hat und sie ihrer Arbeit eine Art eine Tonspur hinzufügt. Und das war ihre Antwort.
Musik ist immer sehr präsent. Also Musik ist eigentlich immer, es dreht sich eigentlich alles um Musik. Und ich glaube, das beste Kompliment, das ich je bekommen habe, war wirklich einer, der in die Ausstellung kam und gesagt hat, hey, ich höre deine Bilder. Und die Kombination von Sound in der Ausstellung drin haben, also ein Sound ist auch viel näher bei den Emotionen. Also dein Körper reagiert viel schneller und deine Gefühle, also er berührt einem einfach viel schneller. Und das eigentlich nachher in der Kombination mit zweidimensionellen Arbeiten, es gibt einen Support, also es kann etwas unterstützen. Es kann eigentlich etwas, was man vermitteln will, viel schneller, ist wie viel präsenter.
Und du hast Vertrauen gehabt, ganz offensichtlich, in die Künstlerinnen und Künstler, die du eingeladen hast, dass sie das auf eine Art unterstützen, die vielleicht auch in einem Sinn ist, der von dir beabsichtigt ist. Oder du hast, es ist ja nicht random.
Nein, also es sind natürlich Leute, die ich kennt habe, die ich eingeladen habe. Und ich würde jetzt sagen, einer hat eigentlich wirklich, der hat also fast am krassesten auf die Ausstellung reagiert. Also der, auch wenn er sich positioniert hat im Raum innen, und das ist zum Beispiel mir auch sehr wichtig gewesen, dass es keine Hierarchie gibt. Also es ist im Prinzip, der Audioraum ist eigentlich ein Quadrat gewesen. Und in der Mitte hat es eine Leuchtquelle gehabt und eigentlich wollte, dass es keine Hierarchie gibt zwischen Publikum und Performer. Dass es wie, dass eigentlich wie alles eins ist. Also man hat den Sound eigentlich rundum. Es gibt wie nicht, eigentlich die Bühnensituation. Und einer, also der Flo Kaufmann, der hat eigentlich die letzte Performance gemacht an einem Sonntagnachmittag. Und, also ja, geht wieder Hühnerhaut, wenn ich daran denke. Es war geil. Der hat wirklich, der hat sich eben, auch wie er sich positioniert hat, der ist eigentlich vor zwei Bildern hergeknäulert, dass er am Boden war, also auf dem Teppich. Und hat dort seine Geräte ausbreitet gehabt und hat eigentlich etwa 30, 40 Minuten lang, es ist nicht so lang gegangen, hat er Sound Healing gemacht. Und sie vielleicht etwa 20 Leute sind gekommen. Und der hat wirklich über Megahertz-Frequenzen, die unterschiedlich agieren zusammen, und wo er hat spielen lassen zwischen links und rechts und hat gewusst, dass der Körper, wie reagiert auf das. Und, also der hat wirklich Sound Healing gemacht. Also, Freunde von mir haben gefunden, hey, das müsste man eigentlich alle Wochen mal machen, um alle Organe wieder an den richtigen Ort herzubüscheln, durch die Frequenzen. Also, es ist wirklich, es ist entspannend gewesen. Und der macht aber auch andere Tests, wo er wie eigentlich Dissonanzen herstellt und schaut, wie lange das geht, bis die Leute rauslaufen.
Durchdrehen, ja. Oh, oder flüchten.
Ja, weil es einfach wie zu krass ist für den Körper. Mhm. Und es ist aber, ich würde mal sagen, es ist so auf Brust-Herz-Höhe gewesen, wo er uns getroffen hat. Und sie waren alle total entspannt gewesen nachher. Also, es war super gewesen. Urcool, wirklich.
Woran liegt das, dass du ihn nicht in Zürich ausstellst?
Da fragst du die falsche Person. Ich weiss es nicht. Ich habe einfach wie, es gibt glaube ich immer noch Leute, die das Gefühl haben, ich sei die im Buchladen arbeiten. Also sobald du an der Front bist, an einem Desk, wirst du gerade identifiziert mit dem. Und viele haben oder wissen immer noch nicht, dass ich Kunst mache. Und ich würde auch sagen, ich habe eigentlich keine Präsenz im Zürcher Kunstkuchen.
Was total erstaunlich ist, weil du ja da deinen Master gemacht hast und auch deinen Bachelor.
Mhm.
Ich denke es manchmal, dass man eingeladen wird an Ausstellungen. Es ist doch oft, sind das so wie Grüppli, die sich in der Schule kennenlernen. Mhm. Dann formieren sich so Klicken und die fangen dann an ausstellen und die laden sich dann auch so ein bisschen gegenseitig ein und tun sich vielleicht zum Teil auch so ein bisschen Jöppli zuspielen und
Ja, das gibt's, glaub, extrem viel, ja.
Das gibt's schon, oder?
Das gibt's, ja.
Aber du bist dort nicht dabei.
Ich bin dort irgendwie nicht dabei, nein. Ich bin auch mal, also, oder ein paar Mal so ziemlich ausgefragt worden, ja, mit wem das ich dann zusammenarbeite. Wie so zum Abchecken, in welcher Clique das in mich, oder in welcher Szene in mich bewegen. Und, auch letzten Sommer hat mich aber gefragt, ja, bist du präsent in der Szene? Und ich dachte, was ist das für eine Frage? Welche Szene? Also, gibt's überhaupt, es gibt ja wie mehrere Szenen, und vor allem auch in Zürich, aber ich bin, glaube ich, keiner drinnen. Und ich mich manchmal schon frage, ja, muss ich jetzt reingehören oder nicht? Oder wäre es gut, ich wäre drinnen, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Ausstellungen. Aber merke ich, ja, aber das sind ja gar nicht meine Freunde. Wer sind denn meine Freunde? Oder müsste ich mich mehr um meine Künstlerfreunde bemühen, um halt so mehr Zeit mit denen verbringen, für dass ich dann vielleicht auch mehr Ausstellungen hätte. Und merke ich so, nein, eigentlich, in ihrer Szene innen sein, also, ich glaube, es würde wahnsinnig viel vereinfachen. Und ich merke auch, wenn ich an einer Vernissage oder eine Vernissage habe, und es hat wie keine Künstlerfreunde genommen, fühle ich mich wahnsinnig unsicher. Also, fühlt man sich ein bisschen allein. Natürlich kommt die Familie und die Verwandten und, sonst vielleicht noch Freunde, aber eigentlich so eine Künstlergruppe haben oder Beats haben, ist eigentlich sehr schön.
Ja,
also es tut dem so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen bestätigen drin, dass man, ja, auch zu einem gewissen Künstlerkreis gehört, vielleicht.
Ja, aber ich denke, wenn du natürlich oft in anderen Städten ausstellst, dann ist das halt ein bisschen, dass deine Kollegen, an deinem Wohnort, an deine Ausstellung kommen, das ist die Wahrscheinlichkeit doch noch einiges grösser, als wenn sie noch einen Zug nehmen müssen.
Und anderthalb Stunden Zug fahren, ja.
Ja, und mir hat das eine Freundin schon gesagt, die in New York ausgestellt hat, dass es so schade ist, dass einfach eben deine, dass du dich eigentlich nicht unterstützt fühlst. Auch wenn das kann pumpenvoll sein mit Leuten.
Mhm.
Aber du hast allein. Kein bekanntes Gesicht und fühlst dich sehr, sehr allein.
Mhm. Ja, das ist noch seltsam. Aber wiederum habe ich letztes Jahr einen Brief gelesen von der Agnes Martin, also so bezüglich auf Szenen. Und sie hat in den 80er Jahren in Soho ausgestellt und hat ihrem Galeristen einen Brief geschrieben vor der Ausstellung und geschrieben, wie Angst sie hat vor dieser Ausstellung. Und dass sie vor allem Angst hat von diesen Hipsters. Das war in den 80er Jahren gewesen. Haben gesagt, ja, und die marktgeilen Typen, und das sind nicht die, die in der Kunstausbildung sind, sondern die, die eben schon auf dem Markt sind und wahnsinnig im Ellbogen sind. Und sie haben Angst vor denen und Angst vor dieser Ausstellung und Angst, dass sie scheitern. Und sie beschreibt das so, wie sie die Szene eigentlich beobachtet. Und irgendwann sagt sie, ja, but you know, I don't want to be in this scene, because a scene comes and a scene goes off. Und das habe ich sehr schön gefunden und wahnsinnig so bestätigend, so, ja, ah ja, okay, nein, ich muss mich nicht bemühen, um irgend so eine Szene dabei zu sein. Weil es wie, ja, alles ändert sich und alles wandelt. Und ich glaube auch die Unabhängigkeit, dass man wie, ja, wie du vorhin auch erzählt hast, etwas allein machen und etwas allein durchziehen und etwas, also, wieso ist man im Atelier, wo man allein eigentlich sich eine neue Welt erschafft. Und es macht huren Spass. Und natürlich ist es wie schön, man hat Unterstützung von Freunden, eben, wo auch die Vernissage kommen. Oder, ja. Aber so fix in einer Szene drin sein, ich glaube, das, also vielleicht würde man irgendwann mal langweilig immer mit der gleichen Zelle ausstellen. Weiss es nicht.
Sie hat das wie auch, denke ich jetzt, also dann ja auch radikalisiert und, mhm. und sich immer mehr zurückgezogen. Mhm. Und lebt sie in Arizona oder in Mexiko? Aber sie hat im Südwesten gelebt, ja. Gell? Und ich habe nämlich an sie gedacht, als ich deine Arbeit angeschaut habe. Natürlich wegen dem repetitiven und dem meditativen Aspekt. Auch an Tanne Darboven habe ich auch müssen denken. Aber ich weiss jetzt nicht, also da gibt's, das ist jetzt wie kein Zusammenhang, glaube ich, zwischen dem wollen dazugehören und etwas repetitiv und machen. Oder vielleicht auch fast ein bisschen rituell, so die Arbeit wie ein bisschen ritualisieren. Ich glaube, das sind wie zwei verschiedene Geschichten.
Also, ja, und da bin ich auch wahnsinnig ambivalent. Also, dass ich was ich im Atelier mache, eigentlich viele Leute, glaube ich, eher erstaunt, wie ich sonst erscheine. Also, weil ich sehr, würde ich mal sagen, doch ein sehr gesellschaftlicher Mensch bin, also, und gern unter Leuten bin, und mich dann oft wie einen jungen Hund fühle, wo irgendwie, schwänzelnd durch die Gegend läuft. Aber einfach auch gern unter Leuten bin. Und dann aber im Atelier, also, ich kann kein Atelier teilen mit jemandem, also, da muss ich allein sein. Und eben, und wahnsinnig, eigentlich auf mich bezogen, oder auf die Arbeit bezogen. Nicht unbedingt auf mich, aber auf die Arbeit, ja.
Und wo ist dein Atelier?
Eigentlich habe ich gerade keins. Jetzt habe ich noch gerade eins, bis noch Ende Monat an der Flühlerstrasse. Aber, sonst habe
ich... Zoltstätte.
Ja. Mhm. Und, aber seit letztem Sommer habe ich alles eingelagert. Also, es ist, ich eigentlich, mehr auf Mini-Residenzen gehen und weggehen und, eigentlich kein Atelier haben, vor allem keine Fixkosten auch. Und auch nach der BINZ, also nach 2 Jahren BINZ-Stipendium, habe ich gefunden, hey, das muss ein wahnsinnig guter Raum sein, auch, wenn ich in einen Raum reingehe und nicht einfach einen nehme, dass ich einen habe. Und, aber dann, als ich bin eingeladen worden für das Gun, habe ich gewusst, hey, ich muss einen Raum haben, zum produzieren. Und haben wir jetzt eigentlich...
Dann hast du die Zielstrasse gemietet, ja. Genau. Ja. Du bist ja im Emmental aufgewachsen, in einem Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert.
Ja.
Hast du dort noch Sachen von dir? Leben deine Eltern jetzt noch dort?
Mein Vater lebt noch dort, ja.
Und hast du noch Sachen dort gelagert?
Ja, Kindersachen. Spielzeug. Schulbücher. Ich weiss nicht genau, was ist noch alles. Ich glaube, immer weniger, aber es hat noch ein paar Sachen rum, ja. Wiederum, die Spielsachen werden schon wieder gebraucht. Also, weil mein Vater vor 2 Jahren noch mal ein Kind gemacht hat. Das heisst, ich muss es nicht unbedingt holen. Und es hat auch viel Platz. Es ist riesig. Und er ist ein Sammler. Also, wegschmeissen tut man nicht so viel. dort. Vielleicht habe ich das von dort, ja, dass ich so viel Zeug angesammelt habe, die letzten paar Jahre.
Und ist deine Mutter, lebt sie noch?
Die lebt noch, ja.
Und sie sind getrennt in dem Fall?
Ja, vor 15 Jahren oder so.
Mhm. Wo du schon weg gewesen bist, ja, von daheim.
Mhm.
Und deine Brüder, sind die älter oder jünger als du?
Schwester und Brüder sind beide älter und grösser.
Und glaubst du, dass sie bewusst gewartet haben mit der Trennung, bis ihr weg gewesen sind? Oder hat sich das erst angebahnt, nachdem die Kinder weg gewesen sind?
Also ich bin die Erste gewesen, die weg ist. Mit 15 das erste Mal und dann bin ich mal ein Jahr noch zurückgekommen und dann mit 17. Und die Erste gewesen, die rausgezügelt ist, also
weg. Genau, du bist als Au-pair, gell? Du bist als Nanny. In der Westschweiz?
Au-pair, ja. Ja. Nein, ich war mehr Putzfrau und Köchin als Nanny.
Okay.
Ja, weil die Kinder, ich war dann 15 und das älteste von den drei Kindern war 12. Und ich glaube, wir haben nicht wirklich zusammenspielen oder so. Also, es war auch schlimm, das Jahr Horror. Wirklich, ich war wirklich Putzfrau und Köchin ein Jahr lang.
Aber du hast extrem gut Französisch gelernt.
Ja,
wirklich.
Das habe ich, ja.
Also ich denke, als ich das Interview gehört habe, auf dem Westschweizer Radiosender.
Ich habe zwar meinen Dialekt Horror gefunden, wenn ich mich selber gehört habe, aber ja, ich habe gefunden, ich habe total einen schweizerdeutschen Akzent drin. Aber ja. Und dann bin ich zurück ins Emmental und habe in Bern ein Jahr eine Schule gemacht und bin dann mit 17 auf Biel gezogen. Und ich habe vor allem auch, ich hätte auf Bern können gehen, in Grafik, also in Vorkurs. Und habe aber irgendwie gefunden, ich gehe auf Biel, weil dann muss ich ausziehen. Und wenn ich zu Bern nicht schon wäre, hätte ich daheim müssen bleiben, das habe ich nicht wollen. Und nachher, sind ja, also zurück zu deiner Frage, stimmt, sind dann, meine Schwester ist dann auch mal ausgezogen und mein Bruder habe ich dann mal auf Biel geholt. Der war mit 21 immer noch daheim gewesen und habe gefunden, du jetzt, komm. Und da habe ich meinen Mitbewohner rausgeschmissen in Biel und habe ihn auf Biel geholt und er ist jetzt auch immer noch dort. Totale Berühmtheit in Biel. Musiker.
Und, wie heisst er?
Studen. Studen gibt es auf CD. Volume 1 und Volume 2. Das Leben nach dem Tod heisst es, glaube ich. Ja, genau. Und macht hure lustige Musik, wirklich hure cool. Und ja, nachher hat, glaube ich, meine Mutter wieder nach dem Hausfrauen da sein, also Hausfrauen und Bauern da sein, hat sie wieder ins Spital arbeiten und hat, glaube ich, nachher ziemlich schnell mal eine Depression bekommen und ist dann, ja, hat sich dann einmal getrennt. Ja.
Also das heisst, ihr seid ein Landwirt, also eine Bauernfamilie gewesen?
Mein Vater, ja. Also ja, meine Mutter eigentlich zu dieser Zeit auch, ja.
Hat er denn das auch schon von seinen Eltern übernommen? Ja.
Vom Vater, also Grossvater.
Ja. Und der Grossvater auch schon, wie geht denn das zurück?
Ich glaube, ein paar Generationen. Es geht, also er ist, der Hof war meine Grossmutter gewesen. Und die ist eine Tochter gewesen von einem Bauer, dem sein Vater, weiss ich aber nicht, ob der auch schon war. Und meine Grossmutter hat eine Schwester gehabt und einen Bruder. Und der Bruder hat sich umgebracht. Der hat eigentlich den Hof sollen übernehmen. Und ihre Eltern sind aber auch relativ früh gestorben. Das heisst, ich glaube, sogar noch während dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hat sie, ja, hat nein, warte, wie ist das gewesen? Nein, die Mutter ist gestorben kurz vor der Hochzeit. Und sie hat einen geheiratet, der jünger war als sie. Das hat sie immer ein bisschen gestört. Aber ja. Ja, und nachher ist mein Vater der älteste Sohn halt.
Klassisch. Auch wieder den Hof übernommen.
Ja, den Hof übernommen. Obwohl er, glaube ich, nie gerne wäre Bauer geworden.
Und er hat dann auch eine Frau geheiratet, die nicht Bäuerin war. Also wenn du gesagt hast, sie ist zurück ins Spital gearbeitet, dann hat sie vorher schon in einem Spital gearbeitet.
Ja, sie ist Holländerin und ist mit, was ist sie gewesen? 24. 25 ist sie in die Schweiz gekommen, nach der Ausbildung. Ist eigentlich auch klar gewesen, dass sie nur die Möglichkeit hat, von daheim wegzugehen, wenn sie ins Ausland geht. Und hat dann mit ihrer Freundin zusammen, haben sie die Spitäler angeschaut, dann in den 70er Jahren sind auch viele Krankenschwestern in die Schweiz gekommen, Krankenschwestern und Physiotherapeuten. Und dann haben sie, damals ist man nicht den Arbeitsort zuerst anschauen, sondern hat wie einen Katalog gehabt, mit allen Spitälern in der Schweiz beschrieben und wie so die Region ist und so. Und jetzt gehen sie an Spital in Sumiswald und sehr fortschrittlich mit Skigebiet und weiss ich was alles. Und sie ist also zu Den Haag aufgewachsen und ist dann mit einer Freundin, haben sie sich dann beworben und sie auf Sumiswald gekommen mit dem Zug, Den Haag, Sumiswald einfach. Und sie sind im Zug gesehen und haben im Zug gefragt, ja, wo die Taxistation sei. Und die im Zug was? Taxistation? Da gäbe es keine Taxistation, oder? Und dann sind die auf den Sumiswald gekommen und haben wirklich gedacht, nein, wo sind wir da gelandet? Da bleiben wir nicht lang. Und das Skigebiet hat so keins in Sumiswald. Also, es hat keine Berge in Sumiswald.
Hey, aber es hat ein Spital.
Es hat ein Spital gehabt. Das ist keins mehr. Aber es hat eins gehabt. Auf jeden Fall, ja, sind die in dem Sumiswald gewesen und haben sich, glaub ich, zu Tod gelangweilt und sind aber irgendwann in einem Tanzkurs. Und dort sind natürlich auch die jungen Burschen gesehen von Sumiswald und auch mein Vater. Die haben sich dort einen Tanzkurs lernen können. Und so ist sie geblieben.
Und hast du als Kind viel müssen helfen auf dem Hof?
Ja, nicht so viel. Also schon, aber nicht, es ist auch nicht ein grosser Betrieb. Wir hatten maximal 13 Kühe gehabt. 13, 14 Kühe. Also es hat gar nicht viel mehr Platz als für 12 Kühe.
Und was haben wir angebaut?
Eigentlich, man kann sagen, mein Vater ist dort urschlau, der hat alles angebaut, für das er nie müssen Futter einkaufen für Kühe.
Ich immer also Mais zurück, oder
Mais,
Gerste,
Gras. Ja. So. Ja, viel eigentlich richtige Anbau für zum Verkaufen. Ja, da muss man einen Abnehmer haben. Aber ja, also mein Vater tut nicht so gern erzählen und dann fragt man immer ein bisschen weniger. Weil wenn man dann mal etwas fragt oder mal ein Interesse zeigt, dann wird man eher zusammengeschissen, dass man das nicht weiss. Er ist eher so von dieser Gattung. Ja, wahnsinnig eigenbrödlerische Emmentaler.
Und für deine Mutter ist das ja wahrscheinlich, also sie ist ja dann auch in die Familie von deinem Vater aufgenommen worden.
In die Sippe.
Und die haben, die haben das gut akzeptiert, dass jetzt hier eine Holländerin kommt.
Unterschiedlich. Aber, also, eben, wenn ich sage Sippe, weil meine Grossmutter und mein Grossvater haben im Haus gewohnt. Nebendran, im Stöckli, hat meine Tante und ihre Mann und die drei Kinder gewohnt. Also, es ist wirklich, es ist eigentlich ein Einzug in eine Familie, also eben in eine Sippe
geschafft. Ja.
Ja. Unterschiedlich. Meine Grossmutter war undiplomatisch gewesen. Also die hat sich, glaube ich, wirklich immer extrem zurückgehalten, was Familienbereich ist und was Betriebbereich ist. Ja, und andere ist, glaube ich, eher ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig gewesen, aber zum wie Grenzen setzen. Und mit dem Grossvater ist es, glaube ich, auch nicht so einfach gewesen, aber der ist gestorben im 81. Also eigentlich im Sommer.
Im Jahr, wo du geboren bist.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, nicht so lustig gewesen. Da ist unter einen Zug gekommen. Also, es hat wie eine Zugstrecke unter dem Hof. Und die haben dann zumal noch keinen Bahnübergang gehabt. Also, mit Barrieren. Und er ist, ja, mit dem Auto ist er dort unter einen Zug untergekommen. Aber das war eigentlich der Moment gewesen, wo mein Vater, also, er hat, glaube ich, den Hof schon vorher so halbes übernommen gehabt. Aber dann ist wie so klar gewesen, dass er eigentlich, ja, den Hof ganz übernimmt. Obwohl, eben, ich glaube, wenn er hätte wählen können, wäre er kein Bauer geworden. Dann wäre er eher wahrscheinlich so Dörfmechaniker geworden oder so. Also er ist auch sehr begabt in der Mechanik und baut sich ab und zu so Mad Max-Style-mässige Fahrzeuge, die er irgendwie kann brauchen kann, um was er auf dem Hof muss machen. Also was... Gut, jetzt hat sich wahnsinnig viel geändert und er ist gleich pensioniert und so und hat auch keine Milchkühe mehr. Aber was er eigentlich hat müssen machen für den Hof, hat er sich immer so eingerichtet, dass er schnell ist in dem für dass er dann mehr Zeit hat, um sich so Mad Max-Fahrzeuge zu bauen. Das, wo er eigentlich Spass dran hat. Oder sich einen Lift reinbauen, für dass er schneller auf der Heubühne ist und wieder im Stall unten, für dass er die Arbeit schneller erledigt hat. So.
Und deine Mutter, hat sie aufgehört im Spital zu arbeiten, wo sie Kinder bekommen hat?
Ja. Also nach dem zweiten Kind, glaube ich, hat sie aufgehört, ja.
Und ist sie viel zurück auf Holland? Also haben ihr einen Draht gehabt? Hast du deine Grosseltern von Holland kennengelernt?
Ich habe sie mit meiner Grossmutter, also mein Grossvater in Holland ist auch im 81 gestorben, an Krebs. Das heisst, sie eigentlich nie einen Grossvater gehabt. Und meine Grossmutter hat wahrscheinlich, also das wissen wir eben nicht so genau, eine Depression hatte nach dem Tod vom Grossvater. Ist, glaube ich, auch sehr dominanter und schwieriger Mann gewesen. Und ich weiss noch, also eben, wenn man heute meine Grossmutter fragt, dann sagt sie, ja, da können sie sich nicht mehr daran erinnern. Aber was ich von meiner Mutter habe mitbekommen, ist, dass sie dann eigentlich ihre psychologische Behandlung war nach dem Tod vom Grossvater. Und der irgendwie die Schuld an ihrem Dasein, also an ihrer Melancholie oder ihrer Trauer, meiner Mutter zugeschoben hat. Und mein Onkel, also der Bruder von meiner Mutter.
Weil sie gegangen ist.
Weil sie einen Bauer hat geheiratet in der Schweiz. Einfach zu viele Faktoren, also das war schon mal eine Schande gewesen, dass sie eigentlich von der, meine Grossmutter kommt aus einer Bauernfamilie, also meine Oma, jetzt muss ich schauen, dass ich von der Oma rede und vom Grossi. Das Grossi ist die im Emmental und die Oma ist die in Holland. Und meine Oma kommt auch aus einer Bauernfamilie, hat sich aber eigentlich durch die Heirat, wie halt zu der Neureichen, also nicht wirklich Neureich, aber eher mittelständische Familie entwickelt und meine Mutter geht wieder zurück in einen Bauernzustand. Und das ist, glaube ich, wie eine Schande. Also das hat sie wie nicht akzeptiert. Und aber irgendwie hat wie der Psychologe meine Grossmutter empfohlen, es wäre, glaube ich, besser für sie, dass es ihr wieder besser ging, wenn sie den Kontakt mit meiner Mutter würde abbrechen. Worauf aber mein Onkel das meiner Mutter hat mitteilt. Aber ohne Erklärung. Also ich habe meine Oma eigentlich auch nie lernen kennen. Und 6 oder 7 Jahre später sind wir in Holland in der Ferien gewesen, verschiedene Leute besuchen und haben eigentlich meinen Onkel besuchen. Und meine Oma tut dort Türen auf, also wir sind unangemeldet.
Aber sie hat in dem Fall bei deinem Onkel gewohnt, dann mittlerweile?
In der Ferien gewesen dort. Mhm. Ja. Hat dort Ferien gemacht, mit meiner Tante zusammen. Also die jüngste Schwester von meiner Mutter. Und wir haben das nicht gewusst, wir wollten ihn spontan besuchen. Und die Frau tut die Türen auf. Und wir fragen unsere Eltern so, wer ist das? Und dann ist wie, dass der Kontaktabbruch ist wie kein Thema mehr gewesen. Dann hat man nie mehr über das geredet. Es ist einfach wie gesehen, als wäre alles wie immer. Und wenn man sie heute darauf anspricht, wieso dass das so ist gesehen oder wieso dass sie den Kontakt wollen abbrechen. Also ich finde eigentlich, dass mein Onkel meine Mutter anruft und sagt, die Oma will keinen Kontakt mehr. Ich als Onkel habe gesagt, du weißt was, du kannst selber anrufen. Das übernehme ich nicht für dich. Aber er hat es gemacht, aber er weiss auch nicht, wieso dass er es gemacht hat. Also wenn man ihn darauf anspricht, ich kann er sich auch nicht mehr so genau daran erinnern. Und meine Oma kann sich auch, wenn man sie so Fragen stellt, dann sagt sie immer, ja, sie wüsste es nicht mehr so genau. Wiederum erzählt sie aber wahnsinnig viel von früher, oder sie sagt, dass sie erwacht in der Nacht hin, und das kommen eine Geschichte in den Sinn von früher, und sie will sich eigentlich gar nicht mehr an die Sachen erinnern. Also die hat noch so viel zum Kämpfen in sich inne. Und ich glaube, Geschichten, die wirklich nicht lustig waren, aber sie erzählt es nicht. Sie sagt einfach, ja, sie will sich lieber an das erinnern, was vor 3 Tagen passiert ist. Und an das kann sie sich jetzt aber nicht mehr erinnern. Es ist 90. Aber was früher war, das ist unpräsent. Und es nackt an ihr. Und wir sagen auch immer, die wird nicht sterben. Oder dann wird sie im Sterbensbett liegen Und die Sachen kommen dann endlich mal raus. Hoffentlich. Ich hoffe, sie schafft es irgendwie, die Sachen noch zu erzählen. Einfach auch zum sich befreien davon. Ja.
Also ich denke, alles, was psychische Krankheiten angeht, können wir so froh sein, dass wir heute leben und nicht vor 40 Jahren oder noch früher. Ich glaube, das kann jeder beobachten bei seinen Eltern, wie wenig zum Teil Möglichkeiten, zum Teil Bereitschaft, Offenheit da war, zum Sachen thematisieren. Und einfach so, mit so viel Schmerz, einfach gelebt worden ist. Also manchmal schudert es mich richtig, wenn ich mir das überlege. Weil mir das so wichtig ist, für mich, für mein Wohlbefinden, dass ich, irgendwie einen reinen Tisch habe. Also es klingt mir auch nicht immer gleich, aber so einigermaßen. Und ich denke, wenn du wirklich so jahrzehntelange Sachen mit dir umdrehst oder dann eben auch Verbitterung oder wo dann zu so einem Kontaktabbruch führt, ich meine, das sind ja Themen, wenn deine Oma einen Groll hegt deiner Mutter gegenüber, dass sie wieder zurück in ein Bauernmilieu geheiratet hat, aus dem sie selber so froh war, dass sie rausgehen konnte und aber auch sehr einen hohen Preis gezahlt hat, weil du gesagt hast, dein Grossvater war sehr, sehr dominant. Das war für sie sicher nicht einfach. Dann erzählt das ja vor allem eine Geschichte über sie selber. Viel mehr als über deine Mutter. Aber der Schmerz ist ja nachher, ich meine, das macht ja etwas mit deiner Mutter, wenn sie einfach einen Anruf bekommt, sozusagen anonym, ohne Erklärung. Und dann bist du weit weg. Du kannst nichts machen, du bist dem einfach ausgeliefert. Das ist, und das über Jahre hinweg, das drehst du noch. Das tut so viel immer Schmerz perpetuieren, das finde ich wahnsinnig. Und wenn du sagst, dass deine Mutter hat auch Depressionen gehabt, wie geht es ihr denn heute?
Eher stabil, kann man sagen. Also, aber es ist schon, vor allem, wenn wir eben gerade in Holland sind, also jetzt auch gerade gesehen sind und unsere also, Oma
besuchen. Also, wenn du sagst, wir, du und,
ja,
und sie.
Und ja, wir sind jetzt gerade gesehen, weil sie eben 90 ist geworden. Und wenn man eben dann auch merkt, wie wenig, dass sie eigentlich über die alten Sachen reden will, also die Oma, und ich beobachte, wie meine Mutter, wie sie einen Energieverlust hat, in dem Moment, wo wir unsere Oma besuchen. Und sie eigentlich wie wieder gerade so eine zwei Schritte zurückgeht. Also oder all das, was so jahrelang ihr geknackt hat. Und vielleicht zum Teil akzeptiert, zum Teil nicht. Eigentlich hat sie wirklich wahnsinnig viele Sachen nicht akzeptiert und dann wieder in den Zustand zurückgeht von so vielen Fragen, die unbeantwortet bleiben und eben die Oma, die sich weigert, darüber zu reden und sie, die dort wie nicht weiterkommt. Und das nicht weiterkommen, ja, geht sie wieder so zwei Schritte zurück. Und das so zu sehen, eben wie sie nach dem Besuch, meine Oma lebt in einem Altersheim in Hausen, so ein bisschen östlich von Amsterdam, seit 15 Jahren in diesem Altersheim und hat ein wahnsinniges Schwarz-Weiss-Denken, ist total vereinsamt, aber auch selbstverschuldet. Also sie ist in einem Altersheim mit sehr vielen gleichgesinnten Menschen, aber das sind alles alte Leute dort. Also sie geht auch nicht in die Kantine oder ins Restaurant runter essen, weil dort sind die alten Leute, die essen. Sie isst lieber allein in ihrem Zwei-Zimmer-Wohnung. Und sie geht nicht mehr raus und dann fragt man, ja, wollen wir dann ein bisschen spazieren? Nein, dann hat sie Angst, sie geht um. Dann findet sie, ja, wir können ja einen Rollstuhl mitnehmen, allenfalls. Nein, also sicher hocken sie nicht in einen Rollstuhl rein. Und wenn es zu hell ist, dann dauern die Augen weh. Dann findet sie, ja, wir können ja einen Hut anlegen. Also, dann hat sie von oben ein bisschen Schatten. Nein, also sicher legt sie keinen Hut an. Und wenn man irgendwie eher fängt, so, ja, komm, mach doch die Mittagsschlaf und wir gehen ein bisschen raus. Nein, ja, muss man nicht betütteln. Also, wirklich so, es ist, stur, eigensinnig. Und, aber wenn man dort hockt, 6 Stunden lang, dann redet sie nonstop über irgendetwas. Leute, die wir nicht kennen, über das Personal, etwas ablästern, über, ich bin so dort, es ist ungemein, aber ich schlafe manchmal aber fast ein bisschen. Und ich weiss, aber sie sieht es nicht, dass meine Augen zugehen. Es ist ungemein. Mhm. Und in dem Moment, wo wir aber gehen wollen, wo wir wie finden, ja, jetzt gehen wir dann langsam auf den Bus, kommt plötzlich etwas vor. Ja, ja, sie hat da noch etwas gefunden. Aber sie lebt seit 15 Jahren im Altersheim. Sie sieht nichts, das heisst, jedes Ding hat ihren Platz. Alles, was sie hat, also sie aus der Wohnung, die sie vorher war, hat mitgenommen, weiss sie, was sie hat mitgenommen. Also es gibt keine Überraschungen in diesem Altersheim. Aber in dem Moment, wo wir gehen wollen, kommt sie plötzlich mit etwas im Führen. Zum Beispiel das letzte Mal hat sie gesagt, ja, sie hat das Dokument gefunden. Und ich dachte, ja, gefunden. Also eben, du weißt, was du dabei hast und was nicht. Du weißt, was du noch besitzt und was nicht. Aber sie hat das Dokument gefunden. Ja, sie weiß auch nicht genau, was es sei. Aber eigentlich tut es bestätigen, dass unser Grossvater, also ihr Mann, mit den Nazis kollaboriert hat. Und dann rückt sie das, tut sie das so schnell auf den Tisch schütteln, oder? Aber so ein bisschen, wie ein bisschen in einem Nebensatz. Und dann wird's für uns sehr spannend, oder? Weil man findet, ja, also was für ein Dokument, oder? Und dann fragt man so nachher, ja, da kann ich mich auch nicht so genau daran erinnern.
Also ihr habt das dann nicht gesehen?
Nein.
Ja, und das ist ja, also, sie wäre ja dann auch nicht unbeteiligt, weil das wäre ja in einem Alter gewesen, wo sie auch eine erwachsene Person gewesen ist, zusammen mit deinem Grossvater. Und
ich glaube noch nicht ganz zusammen, aber sie hat sich schon kennt. Und zum Beispiel, aber der erzählt sie nach dem Ende wieder, also was sie betrifft, von dem erzählt sie nicht, aber was zum Beispiel der Bruder von meinem Grossvater betroffen hat, da redet sie recht viel drüber. Und da ist zum Beispiel, und ich meine, es ist vielleicht nicht akzeptierbar, aber wie, man kann wie nachvollziehen, wieso das so eine Kollaboration überhaupt ist möglich, also wieso, dass man so etwas eingeht. Und wir haben nicht in dieser Zeit gelebt. Also wir wissen nicht, in welchen Umständen. Aber wenn ich dann höre, was der Bruder von meinem Opa, der ist in Berlin gesehen, jahrelang, hat müssen Munition zusammenbauen. In einem Bunker, also im Untergeschoss. Der ist, glaube ich, 2 oder 3 Jahre, hat das Tageslicht nie gesehen. Und ist zeitweise auch unter Wasser, hat er müssen arbeiten. Also der hat auch nie ein Problem gehabt.
Also heisst das, er war Strafgefangener?
Nein. Einfach Arbeits, nicht einmal Strafgefangenen, sondern man hat einfach die jungen Holländer hat man rekrutiert und hat die für Kriegszwecke gebraucht, also halt als Arbeiter, aber nicht einmal Strafgefangenen. Aber der ist total traumatisiert gewesen, sein Leben lang. Der hat auch vor, wenn ein Flieger ist durchgeflogen, also da kann ich mich einfach als Kind immer daran erinnern und habe nicht verstanden, wieso, aber wenn ein Flieger durchgeflogen ist, hat sich da immer geduckt, immer, automatisch, noch 50 Jahre später. Und wenn man natürlich dann so Geschichten weiss, dass, wenn du nicht kollaborierst, musst du eigentlich 3 Jahre arbeiten, also, oder wie, in so einen Zustand versetzen. Und was die Kollaboration auch war, ich weiss es nicht, ob es Spitzu, Arbeit war, keine Ahnung. Aber dass du, ja, in so Situationen vielleicht einfach so Deals eingehst.
Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn sie nur das auf eine Art antönt und dann aber sobald man möchte tiefer gehen, wird ja wieder abgelockt. Sie kann sich an nichts erinnern, das Dokument findet sie auch nicht mehr, obwohl es ja sicher noch irgendwo rum ist in dieser Wohnung. Dann bleibt ihr ja nichts anderes übrig als das Mutmassen. Nein, aber weißt du, vielleicht, ich habe jetzt einfach gerade gedacht, deine Mutter im Prinzip, bevor du so zurückgegriffen hast zu deiner Grossmutter, habe ich gedacht, wo du gesagt hast, sie hat Depressionen bekommen, sie ist nochmal ins Spital gearbeitet.
Eine Option wäre ja auch gewesen, zurückgehen auf Holland. Aber jetzt, wo du das erzählt hast von deiner Grossmutter, also der Vater ist eh schon gestorben, dann hat sie zum Bruder, hat sie sicher ein Ambivalenzverhältnis gehabt, weil er ihr so diese Botschaft übermittelt hat.
Ja, also sie hat 3 Geschwister, 2 Schwestern und 1 Bruder. Die eine Schwester ist, mehr als 10 Jahre jünger, also ist so eine Nachzüglerin. Und ich würde mal sagen, sie hat zu keiner von ihren Geschwistern wirklich ein enges Verhältnis.
Und die Freundin, die mit ihr in die Schweiz kam, ist die in der Schweiz geblieben?
Ja.
Und dann, ja eben, vielleicht hat sie eigentlich dann sich doch müssen sagen, unter dem Strich ist sie jetzt mehr verankert in der Schweiz.
Ich glaube, in dem Moment, also wo sie geschieden sind, meine Eltern, ist sie auch schon länger in der Schweiz gewesen, als dass sie in Holland ist gewesen. Und sie hat politisch, natürlich hat sie, weiss sie, was ein bisschen läuft, aber sie ist nicht mehr vor Ort, also man ist auch recht schnell mal eigentlich ein bisschen entwurzelt in dem. Und ich glaube, sie hat das Emmental eigentlich auch sehr gerne bekommen. Also sie lebt jetzt 2 Dörfer weiter. Und die Ruhe findet sie auch super. Also sie könnte sich nicht vorstellen, in einer Stadt drinnen zu wohnen. Und sie findet eigentlich, die Höger hat sie schon gern. Aber es ist, glaube ich, wirklich, also durch das, dass sie eigentlich länger schon in der Schweiz ist als in Holland. Und sie merkt es zum Beispiel sprachlich auch, dass wenn sie mit meiner Tante redet, dass sie im Sprachgebrauch Wörter hat, die meine Mutter gar nicht mehr kennt. Also sie redet eigentlich ein altmodisches Holländisch, was ich auch immer sage. Ich rede wie eine Grossmutter, sehr langsam und sehr anständig. Und
weil du von deiner Mutter gelernt hast, ja.
Und die Sprache hat sich natürlich auch weiterentwickelt, oder auch einfach mit der ganzen Veränderung sind Wörter dazugekommen, die man dann noch gar nicht kennt hat.
Und dass ich zum Beispiel in Holland studieren, ist für dich nie eine Option. Also hast du das mal in Erwägung gezogen, in einer von der Kunsthochschulen zu Amsterdam zu studieren? Oder sonst in einer anderen Stadt in Holland?
Also wenn, dann würde ich immer noch eigentlich auch gerne mal auf Rotterdam. Ich finde Rotterdam super, einfach Hafenstadt. So das Rauchen, das Industrielle, also fast immer, wenn ich zu Rotterdam bin, mache ich eine Hafenrundfahrt. Ich finde es hure geil. Die Frachtschiffe und die Container, das ist wirklich, wow, super. Also, ich würde eigentlich gerne mal studieren. Es war nicht möglich gewesen, einfach keinen Stutzen zu haben. Und irgendwie während dem Studium 5 Jobs nebendran, um das irgendwie finanzieren können. Und in Zürich hat die Möglichkeit gesehen, einen Job zu machen, den man relativ okay verdient. Also, gut, dann während dem Studium, glaube ich, habe ich keine Jobs gehabt, die ich gut verdient habe. Aber ich würde eigentlich immer noch gerne, also irgendwann gehe ich nach Rotterdam. Für länger. Das würde ich auch gerne mal machen. Und seit 5 Jahren habe ich auch einen holländischen Pass. Also, das braucht man ja nicht unbedingt, aber es würde vielleicht gewisse Sachen vereinfachen.
Also wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan, gell? Aber zum Beispiel, wir haben ja schon mal angesprochen, dass du recht lange studiert hast.
Mhm.
Und dort nimmt es mich echt Wunder, in deiner künstlerischen Entwicklung, also deine Eltern sind nicht künstlerisch tätig gewesen, und ein bisschen habe ich rausgespürt, was du von deinem Vater erzählt hast, dass er eben so Tüftleradern gehabt hat. Das gibt dir etwas mit.
Mhm.
Weil zum Beispiel, so wie ich aufgewachsen bin, also ich eben überhaupt, wir haben mega viel Kunst konsumiert,
mhm.
aber dass man selber auch etwas machen könnte, das ist mir nicht mitgegeben worden.
Mhm.
Also klar bin ich vielleicht irgendwelche Bastelkurs gsi als Kind,
mhm.
aber es ist wie, ich habe wie so die Vorstellung gehabt, entweder ist man ein Genie, wo eben so perfekte Kunst rauskotzen kann. Und sonst lohnt sich's, also, dass man einfach mal, ich könnte etwas ausprobieren und mal etwas machen, das ist keine Option gewesen. Das ist auch eben vom, bei uns daheim ist nichts irgendwie gebastelt worden oder gemacht worden oder, wenn es irgendetwas kaputt gegangen ist, dann hat man es in die Reparatur gebracht.
Mhm.
Und das, ich denke, das ist ja sicher einmal etwas gewesen, wo du mitbekommst und hast du andere Einflüsse noch gehabt? Keine Ahnung, vielleicht im Dorf oder Lehrer in der Grundschule, wo, das vielleicht ein bisschen gefördert haben, oder ist das...
Ja, das war eigentlich mein Götti. Der ist auf den Hof gezogen. Ich glaube, Anfangs 80er Jahre ist der ist dort eingezogen in eine Wohnung. Also es hat auf dem Hof immer Mieter gehabt. Und der ist auch Zeichnungslehrer gewesen. Und das ist mein Götti geworden. Und dann habe ich in der Oberstufe habe ich dann 2 oder 3 Jahre als Zeichnungslehrer gehabt. Und mich hat einfach immer beeindruckt, was er macht. Also er hat auch gemalt in der Freizeit. Und ich habe mir sogar mal, glaube ich, zu meinem 8. oder 9. Geburtstag habe ich mir ein Bild gewünscht von ihm. Aber wahrscheinlich nicht im Wissen, dass er monatelang an einem hat. Er hat mir aber eins gemacht. Das war auch schön, das war super. Und ich würde sagen, der hat mich sicher beeinflusst in dem. Der hat mir auch, also, eben wie ich dir vorhin erzählt habe, bei der Berufsberatung war, und die Berufsberatung hat nicht weitergedacht als im Umkreis von 20 Kilometern, was man machen könnte. Eben von wegen, ich sei ja noch kreativ und ich soll doch eine Schreinerlehre machen. Ich bin ja auch einen Tag in einem Schreinerbetrieb und habe geschnuppert und habe gesehen, dass er den Pornokalender verstecken musste, weil ein Mädchen gekommen ist. Ich glaube, am 2. Tag bin ich nicht mehr gegangen, weil wir waren auf der Baustelle gewesen. Und ich habe die Hilti-Bohrmaschine das Kabel falsch zusammengerollt. Da hat er mich hure zusammengeschissen, wie dass ich da das Kabel zusammenrolle. Am zweiten Tag habe ich gefunden, nee, also ich glaube, das brauche ich nicht. Da fertig gebaute Fenster, die er nicht einmal selber gebaut hat, so Plastikgeschwür da irgendwie auf einer Baustelle einbauen, das interessiert mich dann doch nicht so. Also es war schon ein langweiliger Betrieb zu dem. Aber, und ich glaube, mein Götti, der hat mich, glaube ich, zuerst mal aufmerksam gemacht, dass es ja einen Vorkurs gibt. Ich soll doch einen Vorkurs machen. Auch wenn ich nicht wüsste, was ich nachher machen will, aber einfach, dass es eine Schule gibt, wo man ein Jahr lang kreativ ist. Und dann bin ich aber, glaube ich, wie noch zu jung gewesen. Also eben, zarte 15. Und meine Eltern haben gefunden, ja, geh doch mal ein bisschen weg, geh doch eine Sprache lernen. Und meine Schwester hat auch ein Au-pair-Jahr gemacht. Und dann habe ich gefunden, ja, so gut, ja, dann gehe ich halt ins Wäldchen. Ich glaube, wie keine Ambitionen gehabt auf irgendetwas. Und bin dann bei dem, wieder in einem Bauernbetrieb, aber in einem Weinbauernbetrieb gelandet. In einem Dorf mit 330 Einwohnern. Und ich bin ja schon von einem Dorf gekommen, zwar mit 6000 Einwohnern, aber wieder in einem Dorf innen. Habe mich zu Tod gelangweilt und eben mit Kindern, die viel zu gross waren, als dass wir einander irgendwie noch
gebraucht
hätten. Ja. Und dann bin ich immer auf Lausanne ausgegangen. Ich glaube, auch viel gekifft in dieser Zeit. Und habe mich nachher beworben für Vorkurs, bin aber nicht reingekommen. Und dann habe ich ein Zwischenjahr gemacht in Bern. So wie ein 10. Schuljahr. Und dort habe ich eine Freundin lernen können, wo ich immer noch befreundet bin. Und zusammen sind wir dort die Schule in Biel anschauen. Und dann war es klar, dort wollte ich her.
Und dann so im Verlauf von der Ausbildung, also du hast gesagt, du hast auch immer viel gearbeitet. Vielleicht hast du auch darum so lange studiert, weil du immer so viel noch gearbeitet hast nebenbei. Was hast du denn zum Beispiel für Jobs gehabt?
Ich weiss, zeitweise waren es 5 gewesen. Am Mittwoch bin ich auf Biel in einem Jugendtreff gearbeitet. Mit 95% Jungs. 99% aus dem Balkan. Das war schon ziemlich Challenge gewesen, aber irgendwie noch lustig. Am Samstag bin ich auf Biel in einem Restaurant, in der Küche gearbeitet. Am Sonntagmorgen habe ich im Buchladen gearbeitet und am Abend bin ich in Zürich in ein Restaurant gearbeitet, in der Küche. Irgendwie so. Und nachher habe ich, glaube ich, noch einen anderen Job gehabt, aber den weiss ich nicht mehr. Ich habe es mal erzählt. Also, zeitlang waren es 5 gewesen, ja. Aber es ist, und die Energie hat irgendwie gelangt. Also, das ist mir heute total unerklärlich. Das könnte ich, glaube ich, nicht mehr. Aber dann ist es gegangen. Es hat einfach müssen gehen. Wo Stipendien habe ich keine bekommen. Da hat es geheissen, ja, mein Vater hat ja Land. Und ich sage, ja, aber, also, Land. Also, aber er hat kein Geld. Ja, aber, der hat ja Land. Und ich sage, ja, aber, ob er soll eine Kuh verkaufen, um mich zu unterstützen, oder was? Und da hat es geheissen, ja, ich könnte mein Studium abbrechen, wenn ich es nicht finanzieren kann. So. Und meine Mutter hat dann schon 100% Einfall gehabt. Also, es ist wie, ja.
Aber was du vorher gesagt hast, dass du
dass vielleicht die Leute zum Teil dich wahrgenommen haben als die, die im Buchladen arbeiten. Mhm. Das finde ich irgendwie merkwürdig, weil ja die meisten Leute noch etwas arbeiten. Oder eben zum Beispiel Barkeeper sind doch ganz viele oder im Service. Viel, also ich kenne immer noch viele Künstler, die im Service arbeiten.
Ja, weil es ist auch ein extrem ehrlicher Job. Also wenn man nicht noch zwischenmenschliche Probleme hat im Team, dann ist es ein Job, man geht, man serviert oder eben man kocht, man bereitet zu, man schickt, es wird gegessen oder nicht, man wischt ab, putzt und geht heim. Also es ist wahnsinnig direkt, ehrlich und es bleibt eigentlich wie nichts haften. Ausser eben, es ist im Team, gibt es zwischenmenschliche Sachen, die man mit heimnimmt. Und meistens muss man noch nach dem Arbeiten, wenn man so auf Adrenalin ist, zwei Stunden runterfahren.
Hat der Rest gegeben.
Ja. Ja, darum sind alle, die im Gastro arbeiten, irgendwie Alkoholiker, weil einfach jeder irgendwie muss oben runterfahren, nach dem Arbeiten. Aber ich habe es eigentlich immer, also ich habe 6 Jahre in Küche gearbeitet und das, und 3 verschiedene Betriebe, meistens eigentlich in reinen Frauenteams, lustigerweise. Und habe es eigentlich immer auch gerne gemacht. Geschwitzt wie die Sau, einfach, weil es wirklich Stress ist. Aber wenn es zwischenmenschlicher nicht ist, dann ist es wirklich, habe ich einen unehrlichen Job gefunden.
Und in welchen Küchen hast du gearbeitet, wo Frauenbetriebe waren?
Das ist das Hotel Lindeneck in Biel. Ist immer noch Hotelbetrieb und auch Restaurant. Und, im Maruzella, das ist auch in Biel. Dort ist, hat's ein Hahn im Korb gehabt. Der Chef. Und nachher noch in der Alpenrose in Zürich.
In deiner Biografie steht, dass du in Zürich und in Biel lebst. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du 2 Wohnungen?
Nein, habe ich leider nicht. als ich auf Biel bin und Vorkurs und Fachkurs gemacht habe, bin ich schlussendlich fast 10 Jahre zu Biel geblieben. Ich würde sagen, ich bin noch emotional sehr verbunden mit Biel. Ich stelle auch in dieser Region eigentlich auch noch mehr aus als in Zürich. Ich bin immer wieder hin und her gerissen, ob ich wieder zurück soll. Also zurück, oder ich sage immer, es ist meine Wahlheimat. Ich fühle mich extrem wohl zu Biel. Es ist immer ein bisschen wie ein Heimkommen, wenn ich dort bin. Die Leute sind extrem entspannt. Extrem unkompliziert. Natürlich hat so Küchen und Szenen, die ich vielleicht ein bisschen weniger extrem sehe wie in Zürich. Aber es gibt es auch. Und es gibt auch sture Köpfe und Leute, die andere Leute meiden und so Intrigengeschichten, keine Ahnung, es gibt's überall. Aber es ist einfach, es ist klein, es ist irgendwie übersichtlich, obwohl ich auch immer wieder neue Sachen entdecke. Ja, und ich bin, also meine Teil oder ein Teil von meiner Familie lebt dort. Und mein Götti-Bub ist dort. Also ich bin auch viel dort. Ich habe mehrere Schlafplätze dort, aber keine eigene Wohnung. Ja. Und ich sage auch immer, also wenn ich dort einen Raum würde finden, der mir entspricht und wo zahlbar ist, wo irgendwie auch zu verbinden wäre mit einem Job in Zürich, dann würde ich wieder gehen. Aber in Biel gibt es einfach keine Jobs. Also es gibt keine Freelance-Jobs, wie was ich hier das Glück habe, dass ich einfach ab und zu immer wieder für irgendjemanden arbeiten kann. Und ich glaube, das Glück habe ich auch, weil man irgendwie präsent ist. Also sobald man weg ist, ist man vergessen. Und sobald man irgendwo ist und sagt, oh hey, brauche ich im Fall nächste Woche jemanden für einen Aufbau, ist Zeit. Dann ist man wie von diesem Radar. Und ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich auf Bio gehe, dann wäre ich nicht mehr auf diesem Radar. Und so würde ich mir die Jobs eigentlich auch, ja, hätte ich nicht mehr.
Und im Migros-Museum schaffst du auf Freelance-Basis?
Ja.
Und das machst du jetzt schon ein paar Jahre?
Ja. 4 Jahre. Mhm. Aber es ist eigentlich immer nur Auf- und Abbau, das heisst alle 3 Monate mal 2 Wochen.
Also du siehst, du bist beteiligt an der, also du siehst natürlich recht in der Entstehung von einer Ausstellung.
Mhm.
Und das, inwiefern hilft dir das auch für deine eigene Arbeit?
Also ich würde sagen, dass die Angst vor etwas Bauen ist mir definitiv genommen worden, seit ich im Migrermuseum arbeite. Also das Handwerkliche, so die Berührungsangst, oder wie ich das Gefühl habe, oh nein, das kann ich nicht, oder oh nein, da muss ich irgendjemanden haben, der mir hilft. Und da bin ich recht, also selbstbewusster geworden, dass ich finde, mal, das baue ich jetzt. Jetzt baue ich mir da noch ein Kabäuschen, oder wie, ja, baue mir eine eigene Wange rein, oder so. Das, da habe ich sehr viel gelernt. Ja, nein.
Ich glaube auch, dass so eine Machbarkeit, die muss einem wie aufgezeigt werden, manchmal, dass,
ja, und dort habe ich, glaube ich, auch, also so, wo du vorhin gefragt hast, ja, was ich mitgenommen habe, eigentlich von meinen Eltern, und dort habe ich, also sicher von meinem Vater eben das Handwerkliche, wo er mir ja das nicht gezeigt hat, aber das Handwerk einfach wie, du musst dich arrangieren, weil du hast auch keinen Stutz, um etwas Neues zu kaufen. Also wenn etwas kaputt ist, musst du es flicken. Und dass du wie eigentlich immer nach einer Möglichkeit suchst, wie du etwas kannst wiederverwerten, oder wie eben, wie baue ich es auf, wie kann ich einen Raum selber bauen, ohne Hilfe, was für Methoden oder Techniken oder auch Tricks findest du raus, für das es doch geht. Und in dem bin ich, das habe ich, glaube ich, extrem übernommen von der Familie. Dass einfach wie, dass du mit wenig Ressourcen trotzdem etwas kannst machen, weil du musst. Also du kannst einfach, weil du einfach, ja, den Stutz nicht hast, um etwas Neues zu kaufen.
Und interessiert sich, tun deine Eltern deine Arbeit mitverfolgen?
Also, meine Mutter schon. Die kommt eigentlich auch gern an Vernissage. Ich habe es mal verboten zu kommen.
Warum?
Weil, Vernissage ist arbeiten. Also, es ist streng. Und eine Zeit lang hatte ich wirklich das Gefühl, hey, ich kann mich nicht noch um euch kümmern. Und nachher habe ich meiner Schwester und meiner Mutter verboten zu kommen. Und sie haben mir so wahnsinnig übergenommen. Wirklich, sie waren total beleidigt gewesen. Und nachher habe ich gedacht, okay, gut, nicht, ihr dürft kommen. Aber, ich habe einfach nicht so viel Zeit für euch. Und seither ist gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie kommen. Und sie kommen auch immer, wenn ich sie einlade. Sie sind fast beleidigt, wenn ich sie nicht einlade. Und bei gewissen Vernissagen finde ich so, hey, die müsst im Fall nicht kommen. Es ist wie, okay, es ist mir auch nicht so wichtig. Aber wenn sie kommen, dann habe ich eigentlich immer Freude. Und sie wissen jetzt so, dass sie nicht die ganze Aufmerksamkeit von mir bekommen, wenn sie kommen. Und das ist wie okay. Und der Vater, bei dem ist es ein bisschen schwierig. Da war das letzte Mal an einer Vernissage im Helmhaus, in einer Gruppenausstellung, ist er mit seiner Freundin gekommen. Und ich kann es wirklich nicht anders beschreiben, aber er hat sich benommen, wie wenn man einen alten Emmentaler Hund in einen fremden Zwinger reingeht.
Ist die Security gekommen?
Nein. Nicht gerade, aber einfach ein Hund, der sich auf die Hinterbeine stellt und baut und beißt und Zähne zeigt. Also, es ist, ja, weisser Raum, weisser Boden, alles unbekannt, er kennt nichts, er versteht nichts und baut einfach mal. Etwa so war es. Bis er dann mal ein Gläschen Wein hat bekommen, der war gut gewesen. Aber natürlich ist das Buffet erst aufgestellt worden nach der Ansprache. Und vorher hat er mich terrorisiert. Da habe ich gefunden, der kommt nie mehr, nie mehr. Es war auch schlimm gewesen, wirklich. Und dort hätte ich zum Beispiel gerne so einen Freundeskreis um mich herum gehabt, der mich einfach genommen hat und wie gefunden, hey, easy, jetzt lass deinen Vater da ein bisschen toben und dann kann jetzt da ein bisschen umbauen. Wir gehen jetzt zusammen ein bisschen darüber und schauen etwas anderes an und dann ist dann wieder gut. Aber dann in dem Moment war einfach wie niemand rum gewesen. Ja, das war hardcore gewesen.
Und wenn du über deine Arbeit nachdenkst oder auch so ein bisschen zurückschaust, wie sich die entwickelt hat, was fällt dir da auf oder was sind so deine Beobachtungen? Weil vieles wird einem ja wirklich erst bewusst nach ein paar Jahren.
Nach ein paar Jahren, ja. Ich glaube, es reduziert sich immer mehr. Also, es hat der Aspekt von der Repetition, merke ich, das ist wie so extrem präsent. Aber auch, dass sich eigentlich Flächen immer mehr reduzieren. Also es ist wie... finde jetzt gerade keine Vergleichsmöglichkeit.
Und gibt's da, findet dann gleichzeitig eine Kompensierung statt, vielleicht durch mehr, dass vielleicht Flächen mehr aufgeladen sind, oder?
Ja, bei den letzten Arbeiten sind die Flächen eigentlich, also, wie intensiver behandelt gewesen. Oder wie so länger, mehr Zeit ihre Fläche. Was man vielleicht gar nicht unbedingt sieht. Eigentlich sind eigentlich eine Art monochrom geworden. Aber nicht richtige monochrom, aber eigentlich extrem viel Zeit drin. Aber dass sich's wie, ja, vielleicht bricht sich das auch wieder mal auf. Aber eigentlich, was ich jetzt schaue, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, ja, ist es wirklich reduzierter.
Und deine Träger sind Papier und das letzte Mal auch Leinwand gewesen, oder?
Ja, das ist eigentlich das erste Mal gewesen, dass ich auf Leinwand gearbeitet habe.
Und ist das etwas, was du möchtest weiterverfolgen?
Ja. Es hat sich auch total natürlich angefühlt. Es ist auch schräg gewesen. Also es sind eigentlich die gleichen, also ich arbeite ja immer auf A4. Und für die Ausstellung im GAN habe ich eigentlich Proportionen vom A4, also das 1 zu 1,41, habe ich wie beibehalten, aber einfach 2,50 Meter gross. Und habe die Baumwolle auf die Kellerräume bespannt und habe das noch nie gemacht. Und es hat sich aber wie so angefühlt, als wäre es total normal. Als hätte ich das schon 100 Mal gemacht. Und auch auf diese Grösse. Es war wie so, wow, das sind so meine, also Breite ist meine Armspannweite. Und auch, dass ich einfach das Verhältnis auf diesem Format so gut kenne vom A4. Und aber einfach ein bisschen grösser. Es hat sich wie, es ist wie so ein natürlicher, es ist alles total geschmeidig gewesen. Wiederum, in nachher gewissen Momenten, wie eigentlich fast, also gut, es sind auch zeitliche Komponenten dazu, wo ich einfach gewusst, jetzt muss ich es fertig machen. Und wie so, Technik gewählt, die einfach endlos war und ich am Schluss nur noch, weiss auch nicht, 17 Stunden am Schleifen war, das tagelang. Also, so. Also, ich habe gemerkt, es ist ein anderer Prozess, weil was eigentlich auf der Leinwand passiert, muss bei mir zuerst im Kopf passieren. Also ich muss es eigentlich vom Kopf auf die Leinwand übertragen und das ist beim Papier anders. Dort kann ich viel spontaner handeln. Und dort ist so mehr wie so im Prozess drin, dass sich eine Serie entwickelt. Oder es gibt wieder eine Repetition von einer Form oder einer Figur, die mich interessiert und ich denke, ah, der könnte ich noch weitergehen. Und auf der Leinwand habe ich gemerkt, dass ich dort, ja, dass ich es eigentlich vorher schon muss fertig gedacht habe, eigentlich. Und dass es noch das Ausführen ist, obwohl eben nachher auf der monochromen Fläche extrem viel Zeit eigentlich noch investiert wird.
Aber was hast du nachher nicht die Oberfläche, also hast du dick aufgedreht, geschichtet und nachher wieder abgeschliffen, oder was, aus was hat die Schleifarbeit bestanden?
Ja, das war Grundierung gewesen. Also ich habe Grundierung eigentlich wie 5-mal aufgedreht und 5-mal, also zwischen den Aufträgen abgeschliffen. Und immer wieder aufgedreht und wieder abgeschliffen.
Aber da kommst du nicht an die Baumwolle hin?
Nein.
Das schaffst du einfach mit so einem mega feinen Papier. Schleifpapier?
Ja.
Aber schon mit der Maschine?
Nein, von Hand.
Von Hand?
Ja. Es war völlig wahnsinnig. Ja, nein, aber alles von Hand, weil der Stoff natürlich nicht hart ist, oder?
Also, und was kommst du da so eine Art Wolkeneffekt über? Oder?
Nein, ich habe einfach wie so viele Schichten Gesso, also das Kalkgemisch auftragen, damit die Fläche eigentlich wie eine feine Gipswand wird. Also so eigentlich keine Struktur mehr hat vom Stoff. Und durch das jetzt halt einfach auch viel Aufträge gebraucht. Also eben 5 normalerweise tut man vielleicht 1 oder 2 drauf.
Aber wieso hast du denn nicht gerade eine Gipswand genommen? Aber ja. Blöde Frage.
Weil wie die Leinwand alleine nachher zügeln. Sobald ich Gipswänge hatte auf dieser Grösse, ich habe mir so überlegt, oder?
Das wird schwer, dann.
Das wird schwer, ja.
Ja.
Und die Leinwänge habe ich wirklich alleine, eigentlich jeden Prozess alleine können machen, bis wir ins Auto sind. Dann ist jemand gekommen. Aber vorher ist alles allein gegangen. Und das habe ich auch super gefunden, dass ich eigentlich wie etwas habe, wo ich selber bewältigen kann. Wo zwar gross, es ist grösser als ich, aber ich kann wie noch damit arbeiten.
Und wenn du jetzt die Bilder, jetzt hast du sie ja eingelagert.
Ja, halb. Also 3 werden nächste Woche nochmal gezeigt. Im Kunstmuseum Bern.
Sehr schön. In welchem Zusammenhang?
Es ist eine Stipendienausstellung von einer Stiftung vom Kanton Bern. Ashley Mangorti Stipendium.
Aber wenn du sie dann irgendwann lagerst, wenn sie sich nicht verkauft, dann, tust du das am Rahmen lassen? Oder tust du die Wand, also sind die, wenn jetzt du das würdest abtrennen vom Rahmen, ist das völlig steif? Oder kann man es ein bisschen, das Gesso, würde sich das gerade verbröckeln, wenn du das würdest beugen?
Nein, das ist relativ flexibel. Das andere
das
Problem.
Das ist ja geil. Ja, also, du hast einen Gips, du hast jetzt einen, beweglicher Gips. Du hast das wahrscheinlich erfunden.
Nein. Das ist sicher eine 300-jährige Tradition. Was aber eher ein bisschen ungewöhnlich ist, dass ich eine Farbe gebraucht habe, die eigentlich nicht gemacht ist zum Malen. Also die trocknet hoffentlich irgendwann, aber sie ist noch nicht trocken.
Was ist es denn für Farbe?
Es ist eine Linoldruckfarbe. Ist zwar basierend auf einem Öl, aber natürlich nicht gemacht für so einen dicken Auftrag. Also dort sind etwa 5 Schichten, die verdünnt mit Wasser, aber eine Druckfarbe ist natürlich gemacht für einen 100-mm Auftrag. Und das gemalt, also mit dem Pinsel aufgedreht, ist wie
ach, viel zu viel.
Viel zu viel.
Und sonst eben zukunftsweisend. Ja. Du hast zum Beispiel, was ist das, in deiner Woche? Was ist das? Private show in Zurich. Please contact for more information. You're welcome to join. What is it?
Oh, it's great. It's great.
It's fantastic. It's going to be tremendous. The best private show ever.
Best
ever, in the world.
Ever. Best showroom ever. The greatest, biggest Showroom in Zurich. ich habe natürlich gehofft, dass wenn ich das so schreibe, dass sich vielleicht jemand meldet. Aber niemand. nein, es ist, ich habe eigentlich auch, nachdem ich, doch eigentlich eine kleine Postdepression geschoben habe nach der Ausstellung in Neuenburg, und eben zum Teil Leute vermisst habe ich mir auch, also wirklich, aber das war eigentlich nur für mich gewesen, aber für dass ich nicht an die denke, die nicht gekommen sind, habe ich eine Liste gemacht mit denen, die gekommen sind, um einfach wirklich auch dankbar sein für die, die gekommen sind.
Dankbarkeitsliste.
Ja, eine Dankbarkeitsliste, genau.
Bist du selber auf das gekommen? Oder hat dir das mal über gesagt, so als Tool?
Ja, das ist halt immer so, man denkt mehr, wenn man eine Kritik überkommt, denkt man fester an die Kritik als an das Lob, das man gleichzeitig hat bekommen. Also habe ich mir gedacht, nein, ich muss etwas Positives wie behalten. Also danke all denen, die gekommen sind. Und habe wirklich so Liste gefühlt, so, hey, wow, und da ist ja auch gekommen. Und stimmt, da sind ja schon auch Leute von Zürich gekommen und so. Aber habe einfach gemerkt, manchmal, wie frustrierend dass das so sein kann, dass man eine Ausstellung organisiert oder auch sonst Sachen organisiert. Das kann eine Bar sein oder ein Konzert. Aber dass man manchmal auch traurig ist über all die Leute, die nicht gekommen sind. Und, also, die Ausstellung nächste Woche, es ist wirklich, der Raum ist 3x3 Meter gross. Es ist wahnsinnig klein. Aber ich habe wie neue Arbeiten gemacht jetzt in diesem Atelier und habe wie gefunden, bevor ich die einlagere, würde ich eigentlich die gerne ein paar Leute zeigen. Und habe nicht wirklich eine Ausstellung machen oder wie im Atelier so Open Studio-mässig, habe ich auch gefunden, es ist ein bisschen ein komischer Ort und so. Und habe ich gefunden, nein, es ist eigentlich gut, die zu isolieren, in einen neutraleren Raum hineinzunehmen, wo ich keine emotionale Verbindung damit habe oder noch nicht. Und ich lade die Leute aber wie direkt ein. und sage ihnen, also wirklich, liebe Caro, hast du, würdest du am 21. April zwischen Mittag um 12 Uhr und am Abend um 8 Uhr vorbeikommen, um mir neue Arbeiten anzuschauen? Es würde mich auch freuen.
Ich will.
Gut, bist herzlich willkommen. Und es ist wie, ja, und habe ich gemerkt, jetzt die Leute, die ich, also es hat ein paar Leute, die ich noch nicht getroffen habe seither, und denen würde ich noch anrufen. Dann würde ich wirklich, also, und sonst habe ich auch gefunden, ich schreibe kein Mail, weil ein Mail ist immer eben, man schickt 100 Mails raus, es sind vielleicht 10, die antworten und dann 2, die kommen. Also es ist nicht gerade so extrem, aber ungefähr kommen etwa 10%, wenn man Leute einlädt. Und ich habe gefunden, nein, ich möchte eigentlich wirklich auch über die Arbeit reden. Also es ist auch ein Working Day. Es sind 8 Stunden, die ich dort wieder sein werde, mit eventuellen Überstunden. Aber dass ich wie, ich will wirklich intensiv eigentlich über die Arbeit reden. Ich will schauen, was die Leute davon halten. Und
dann stellst du im Kunstmuseum Bern aus. Dort zeigst du die Leinwand von Gann. Genau.
Ja, also 3 davon, ja. Mhm. Mhm. Und wenn es gut geht, dann gibt es noch ein bisschen Geld zu gewinnen.
Und baust du dir, weil die Leinwände, die sind ja zu hoch gewesen, du hast sie nicht können vertikal aufstellen oder aufhängen, sie sind schräg gestanden. Und wirst du in Bern irgendeine Decke bauen, dass sie wieder in dem zu kleinen Raum sein müssen, oder wirst du ihnen das mal den ganzen Platz geben?
Wo die Stipendienausstellung stattfindet, ist der Raum 2,47 Meter hoch. Also sie sind wieder zu gross.
So lustig. Also, ich habe mir jetzt gigantisch hohe Räume vorgestellt.
Nein, sie machen das anscheinend immer in einem Zwischengeschoss. Und es ist eigentlich lustig, weil also ich habe die Bilder vor allem auch für den Raum gemacht in Neuenburg, also extra zu gross. Weil sie sind dort auch in ihrer Zwischennutzung gewesen, weil sie ihre eigenen Räume am Umbauen sind. Und der Raum ist eigentlich nicht gemacht, um Ausstellungen zu machen. Also es ist ein sehr schwieriger Raum gewesen. Und auch, wo wir abgebaut haben und den Teppich haben rausgenommen und den Molton haben rausgenommen und die Bilder sind eingepackt an der Wand gestanden, und dachte, hey, wer kommt auf die Idee, dort innen eine Ausstellung zu machen? Horrorraum. Aber ich habe eigentlich die Bilder vor allem auch zu gross gemacht, um so ein bisschen wie zu sagen, hey, give me more space. I need more space. Gib mir eine Kunsthalle und ich fülle sie. Kein Problem. Und jetzt komme ich wieder in ein Kunstmuseum, eines der ältesten Museen in der Schweiz, aber wieder einfach ein Raum, der nur 2,47 Meter hoch ist. Das heisst, es muss einfach noch weitergehen. Und im Mai bin ich eingeladen von der Anissa Nussbaumer. Die macht ein Projekt in der Diele, bei den Schaufenstern, in dem Gebäude in der Schönecke. Und sie hat verschiedene Leute eingeladen und macht eigentlich ein Programm über mehrere Wochen. Und wird in einem Schaufenster wird sie Interviews führen. Und im anderen Schaufenster hat sie Partizipianten eigentlich eingeladen, etwas zu machen. Und ich bin aber dann gar nicht da. Und wir machen jetzt, übernächste Woche machen wir das Interview, also wir nehmen es auf. Ich weiss auch nicht, ob sie die Interviews immer aufnimmt oder ob sie die live macht während dem Ausstellungsabend, eigentlich, wo sie die Leute hat eingeladen. Aber ich zeige, ich habe gefunden, ja, wenn jetzt alles über Audio läuft, dann gebe ich nochmal eine Audioarbeit dazu und werde im anderen Schaufenster eine Audioarbeit zeigen. Oder spielen. Spielen.
Das letzte, das noch aufgeführt ist, ist 1, 2, 3. 1, 2,
2. 2. Das ist eben Luzernerdeutsch. 1, 2, 3. Das hat auch wieder mit Musik zu tun. Und zwar macht der Adrian Erhardt und Mia Odermatt. Die machen eigentlich im Atelier von Adrian Erhardt, machen sie ab Mai. Ab dem 5. Mai, glaube ich, geht die erste Ausstellung auf. Und während einem Jahr lang jeden Monat eine andere Ausstellung. Und das wird, glaube ich, recht ein kunterbuntes Programm, aber gut. Sie fangen an mit dem AC Cooper und jemandem. Und sie machen immer so, eigentlich, sie stellen immer ein Duo aus. Also sie haben immer wie zwei Leute eingeladen, die harmonieren oder disharmonieren. Und die zweite Ausstellung wird sein mit der Mara Züst, hoffentlich, wo gefundene Zeichnungen von ihrem Vater wird zeigen.
Vom Andreas Züst. Ja.
Und zwar, also es hat sie mir erzählt, sie das, ich hoffe, es kommt stang, es wäre super, sind das Knastzeichnungen von ihrem Vater. Der hat anscheinend irgendwann mal in den Knast müssen, vielleicht weil er eine Rechnung nicht wollte zahlen, und hat in diesem Knast 99 Zeichnungen gemacht. Also das ist das, was sie gefunden hat, aber nicht
viel. Militärdienstverweigerung oder so?
Irgendetwas. Und die würde sie gerne zeigen. Und nachher bin ich eingeladen mit dem Luki Amacher. Und der ist Musiker. Und es wird eigentlich wieder, eine zweidimensionale Ausstellung geben, die mit Sound unterlegt ist. Oder über, oder begleitet ist. Da freue ich mich recht drauf, ja. Und das ist im Juli.
Und die Paarungen, die haben Mia und Adrian, fest, gelegt.
Vorgeschlagen. Und wir beide haben es super gefunden. Also, ja, wir sind beide gerade drauf eingestiegen.
Super, ja. Das klingt sehr interessant. Mhm. Freue mich drauf. Stellt ja doch aus in Zürich. Mittlerweile ist 30. April. Der Showroom hat tatsächlich stattgefunden am 21. April. Ich weiss nicht, ob es der biggest, greatest Showroom ever war, aber es ist ein absolut kostbarer, formal sehr, sehr durchdachter Raum gewesen. Und es sind auch viele Leute gekommen. Vielleicht so viel zu dem. Und ebenfalls ein kleiner Nachtrag gibt es zum Ashley Mangorti-Stipendium in Bern, im Kunstmuseum Bern. Dort hat sie nämlich einen Förderpreis gewonnen. Und zukunftsweisend kann man vielleicht so viel sagen, gebt mir eine Kunsthalle und ich fülle sie. Aber für das war Monika ja beim Wahrsager gewesen. Und als Abschluss hört ihr jetzt gerade, was der ihr gesagt hat. Ich verabschiede mich, Garopalla, Alles Blau Podcast. Danke vielmals für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert euch auf iTunes, damit ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn die nächste Folge online ist. Soweit, so gut. Morgen ist 1. Mai, Tag der Arbeit. Ich bin aus. Ciao zusammen.
Der Handleser hat mir mal gesagt, hat mich gefragt, ob ich Musik mache. Und ich fand, ja, also schon, aber nicht so... So klein. Er hat gesagt, ah, das ist aber, das ist noch ziemlich deutlich da. Ich soll das ein bisschen verfolgen. Aus dem habe ich eine Arbeit gemacht. Bin ich anderthalb Stunden bei einem Handleser gewesen und das gefilmt. Und er transkribiert und Untertitel gesetzt. Und das ist wie ein Horoskop lesen. Man liest es und 5 Minuten später hat man es vergessen. Und aber durch das, dass ich das transkribiert habe und wie mich so lange mit dem Text befasst habe, was er mir alles erzählt hat über meine Hänge, sind gewisse Sachen geblieben und gewisse sind ja auch wieder vergessen gegangen. Und vor einem Jahr habe ich das Video wieder mal angeschaut und habe so gemerkt, so, da gibt es interessante Punkte, die eigentlich jetzt müssten passieren. Also er sagt uns so mit 35, da kommt etwas.
Aber er sagt nicht was.
Nein, er sagt nicht was. Ich habe noch ein paar Monate Zeit.